Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Nachdem sich im Frühjahr letzten Jahres viele Länder abschotteten und Grenzen schlossen, hieß es, so weit dürfe es nicht noch einmal kommen. Seit der letzten Nacht ist es wieder so weit. In Bayern und Sachsen wird an den Grenzübergängen zu Österreich und Tschechien verstärkt kontrolliert und auch an den Flughäfen des Landes. Darüber berichten wir gleich genauso wie über den Freispruch für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im zweiten Amtsenthebungsverfahren im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington. 17 Senatoren von Trumps Partei, den Republikanern, hätten für die Amtsenthebung stimmen müssen. Nur 7 taten es. Dazu der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer.
This was about choosing country over Donald Trump. And 43 Republican members chose Trump. They chose Trump.
Die Republikaner hatten die Wahl zwischen dem Land und Trump. Sie haben sich für Trump entschieden, so Schumer. Wir sind gleich mit unserem Korrespondenten in Washington verabredet. Wie geht es in Katalonien weiter? 5,6 Millionen Menschen waren dort heute trotz Corona zur Wahl aufgerufen. In Japan gab es Verletzte bei einem schweren Erdbeben. Wir haben zum Ende der Sendung den Sport für Sie. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um den Nachwuchsmangel in der deutschen Justiz. Im Studio ist Jonas Panning. Guten Abend. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU und Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte im Bundestag, sind sich einig. Urlaub in den Osterferien in Deutschland ist noch nicht vorstellbar. Die Zeit müsse genutzt werden, so Lauterbach, mit möglichst wenigen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle mit gefährlichen Mutationen abzuwenden. In Bayern und Sachsen darf man an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol nur noch unter bestimmten Bedingungen nach Deutschland einreisen. Und künftig soll es mehr Schnelltests geben. Klaus Remme berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Schaut man auf die Entwicklung der aktuellen Daten, dann zeigt sich schnell, der Trend der vergangenen Wochen ist intakt. Mit Blick auf Neuinfektionen, Todesfälle und auch die 7-Tages-Inzidenz meldet das Robert-Koch-Institut beständig sinkende Zahlen. Mit 57,4 liegt der 7-Tages-Wert heute erstmals seit Monaten wieder unter 60. Die seit Mitternacht in Kraft getretenen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol zeigen aber deutlich, die politisch Verantwortlichen halten die Gefahr einer Einschleppung von Virusmutationen für hoch. Der politische Streit über mögliche Grenzschließungen hält an, kaum Ausnahmen für den Pendlerverkehr, Testpflicht auch für Lkw-Fahrer kaum durchführbar, klagt der slowakische Außenminister Korczok in einer diplomatischen Note an Bundesaußenminister Heiko Maas. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides erneuerte ihre Skepsis, das Virus werde sich durch geschlossene Grenzen nicht aufhalten lassen, so sagte sie es der Augsburger Allgemeinen. Schon gestern hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer via Bild Kritik aus Brüssel verbeten. Wer nicht zu den wenigen Ausnahmen gehöre, könne nicht einreisen, bekräftigte Seehofer heute in der Welt am Sonntag. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte in der ARD:
Wir haben eine extreme Bedrohung, eine Inzidenz von 1100 in der Region Eger, in der Region Liberec von 400. Das ist extrem hoch. Und da braucht man solche Maßnahmen. Es geht nicht anders.
Kretschmers weitere Aussichten auf die kommenden Wochen sind sicher für viele entmutigend. Er sei dafür, Wahrheiten auszusprechen, so der sächsische Ministerpräsident zur Bild am Sonntag. Osterurlaub in Deutschland könne es dieses Jahr nicht geben. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben, so Kretschmer weiter und kündigte an, Gaststätten und Hotels in Sachsen blieben über Ostern geschlossen. Auch in Opernhäusern und Theatern könne es allenfalls nach den Feiertagen wieder losgehen. Hoffnung macht demgegenüber das Thema Schnelltests. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft zurzeit Antragsunterlagen für bis zu 30 Produkte, mit denen man sich in einer Viertelstunde selbst testen kann. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang März erste Zulassungen erteilen können, so ein Sprecher zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Welche Rolle dieser potenziell wichtige Baustein auf dem Weg zurück in normale Verhältnisse spielen kann, muss noch entschieden werden. Die Hoffnungen auf praxistaugliche, zuverlässige Schnelltests sind unter anderem in der Gastronomie groß. Doch das ist Zukunftsmusik. Noch dominiert die Furcht vor den Virusmutationen, vor allem in den Grenzregionen, auch wenn der Preis für die Grenzkontrollen hoch ist, wie Hajo Gruber, Bürgermeister von Kiefersfelden, im ZDF berichtet.
Wenn ich mir nur vorstelle, in die Gemeinde beschäftigen wir natürlich Leute in die Kindertagesstätten, auch an der Kläranlage oder im Rathaus, die dürfen alle nicht mehr rüber. Also es ist, ich muss sagen, das ist ein ganz starker Eingriff.
Mehrere Hersteller arbeiten derzeit daran, ihre Impfstoffe an die Mutationen anzupassen. Gesundheitskommissarin Kyriakides machte in der Augsburger Allgemeinen Hoffnung auf beschleunigte Zulassungen. Diese Impfstoffe müssten dann nicht mehr das gesamte Verfahren durchlaufen.
Klaus Remmer aus Berlin. Sie haben es gehört, seit der letzten Nacht wird an bestimmten Grenzübergängen in Deutschland wieder die Einreise kontrolliert, aus Angst vor mutierten Viren. Besonders betroffen davon ist das österreichische Bundesland Tirol, Tschechien und auch die Slowakei. An den Grenzen in Bayern und Sachsen werden nur noch Menschen ins Land gelassen, die in Deutschland wohnen. Ausnahmen soll es aber für Berufspendler aus systemrelevanten Berufen geben. Michael Watzke, unser Landeskorrespondent aus München, über die Lage an der deutsch-österreichischen Grenze.
Heute Mittag am deutsch-tschechischen Grenzübergang in Schirmding. Ein Sprecher der Bundespolizei erläutert den aktuellen Stand der Grenzkontrollen.
Seit heute Nacht 0 Uhr hat die Bundespolizei an der bayerischen Grenze 717 Personen kontrolliert. Davon waren 288 Personen nicht einreiseberechtigt und wurden an der Einreise gehindert.
An den deutsch-österreichischen Grenzen ein ähnliches Bild. Von knapp 1000 Personen dürfen rund 250 nicht einreisen, weil sie die strengen Auflagen nicht erfüllen oder keinen negativen Corona-Test vorweisen können. An den deutsch-tschechischen Grenzübergängen, wie etwa in Schirmding, gab es heute noch keinen Rückstau, auch weil Wochenende ist. Viel Betrieb herrschte dennoch, erklärte ein Bundespolizist aus Hof in Oberfranken.
Eine Vielzahl von Grenzpendlern begehrt momentan nicht Einreise in die Bundesrepublik, sondern nutzt die hier durch das Landratsamt eingerichteten Testcenter. Wir gewährleisten momentan mit unseren Maßnahmen, dass keine Einreise ohne einen negativen Test in die Bundesrepublik erfolgt, aber trotzdem ein geordneter Zulauf in die jeweiligen Testzentren gewährleistet ist.
Morgen, zu Wochenbeginn, könnte es mit dem geordneten Zulauf schwieriger werden, wenn viele Lkw-Fahrer und Berufspendler von Tschechien oder Österreich nach Deutschland wollen. Das könnte zu längerem Stau führen, aber es sei notwendig, findet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Ich sage ausdrücklich, wir sind große Freunde einer Freizügigkeit. Wir sind Bekenner eines freien Europa. Aber klar ist auch, Sicherheit und Schutz steht in diesen Zeiten an oberster Stelle. Und deswegen müssen wir besorgt sein. Jetzt zu überstürzt handeln, etwa den Erfolg verstolpern, die Mutation nicht ernst nehmen, würde erhebliche Folgen bedeuten.
Die Entscheidung der Bundesregierung trifft in den Nachbarländern auf wenig Gegenliebe. Sowohl in Tschechien und der Slowakei als auch in Österreich wird Deutschland scharf kritisiert. Die EU-Kommission hält das strenge Grenzregime für übertrieben. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides sagt, der Virus lasse sich durch Grenzkontrollen nicht aufhalten. Es entspreche auch nicht dem europäischen Gedanken der Freizügigkeit. Söder weist die Kritik zurück.
Ich sage ausdrücklich, wir sind große Freunde einer Freizügigkeit. Wir sind Bekenner eines freien Europa. Ich darf das ausdrücklich sagen, wir sind befreundet, wir helfen. Wir nehmen auch tschechische Patienten, wenn es gewollt ist, gerne auf. Aber natürlich, wenn auf jenseits der Grenze es überhaupt keine Maßnahme mehr geben sollte, dann bedeutet es eine erhebliche Gefährdung. Und es war immer so in Europa. Das ist die Stärke der offenen Grenzen von Europa. Es ist manchmal aber auch eine Herausforderung.
Söder spricht einerseits auf die hohen Corona-Inzidenzwerte in den tschechischen Nachbargemeinden wie Cheb an. Dort liegt die Inzidenz bei über 1100. Aus Söders Sicht aber noch alarmierender die hohe Zahl der Mutationsfälle in Tschechien und Österreich. In Tirol ist vor allem die südafrikanische Covid-Variante virulent, in Tschechien der britische Coronavirus-Typ. Söder fürchtet vor allem, dass die mittlerweile gute Entwicklung in Bayern mit einer Inzidenz deutlich unter 100 durch zu viel Grenzübertritte gefährdet werden könnte.
Wir können ja nicht zulassen, dass die schweren Maßnahmen, die strengen Maßnahmen, die Einschränkungen, die bei uns stattfinden, das großartige Verhalten der Bevölkerung im Nachhinein sich dann als sinnlos erweist, weil über solche Fälle und über solche Situationen erhebliche Gefährdungen existieren können.
Noch nicht geklärt ist, wie viele Ausnahmen es für Berufspendler geben wird. Bayern und auch Sachsen drängen darauf, dass tschechische Bürger, die in Deutschland in systemrelevanten Berufen arbeiten, Ausnahmegenehmigungen erhalten. Also vor allem Beschäftigte im Gesundheits- und Transportwesen, aber beispielsweise auch Arbeiter in einem glasproduzierenden Werk in Mitterteich, das Ampullen für medizinische Zwecke herstellt. Bis Dienstag wollen Bund und Länder klären, wer auch weiterhin unter strengen Auflagen nach Deutschland pendeln darf und wer nicht.
Kontrollen an den Grenzübergängen in Bayern. Und Sachsen, der Beitrag von Michael Watzke. Kritik daran kommt nicht nur von der EU-Kommission, sondern auch von deutschen Autobauern. Der Verband der Automobilindustrie schlägt Alarm. Tobias Betz berichtet.
Wegen der Grenzkontrollen könnte es am Montag für viele Arbeiter in der Autoindustrie heißen, frei oder Homeoffice. Denn die deutsche Autoindustrie befürchtet durch die Kontrollen und Corona-Testpflicht an mehreren Grenzen erhebliche Lieferprobleme. Ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie VDA sagte, zu erwarten seien bereits an diesem Montag Werkschließungen. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion ab Montagmittag größtenteils zum Erliegen kommen. Als erste betroffen seien dem VDA-Sprecher zufolge die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig. Die Autoindustrie fordert deshalb, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten, zumindest für die nächsten 4 Tage. Ersatzweise fordert der VDA-Sprecher Selbstschnelltests für Fahrer. Die deutsche Automobilindustrie werde unter anderem aus Tschechien und der Slowakei just in time beliefert, also erst bei tatsächlichem Bedarf. Das bedeutet, die Komponenten werden direkt an das Montageband geliefert. Wörtlich sagt der VDA-Sprecher, wenn das Bauteil nicht durchkommt, stehen die Bänder still. Durch die kurzfristig angekündigten Grenzkontrollen sei es nicht möglich gewesen, eine entsprechende Bevorratung zu schaffen, kritisiert der VDA-Sprecher.
Tobias Betz berichtete, und ein Grund für die strengen Grenzkontrollen sind die zum Teil immer noch sehr hohen Infektionszahlen, unter anderem in Tschechien. Sie haben es eben gehört. Am Donnerstag war da die Verlängerung des Corona-Notstands im Parlament noch gescheitert. Jetzt soll er doch um weitere 14 Tage verlängert werden, berichtet Peter Lange aus Prag.
Es ist ein verfassungsrechtlich etwas waghalsiger Akt, der noch die Juristen beschäftigen könnte. Die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babiš erklärt aufs Neue den Notstand, und zwar auf Antrag der 14 Regionen. Deren Regierungschefs haben das Recht dazu, wenn ihre Kompetenzen bei der Gefahrenabwehr nicht ausreichen. Heikel ist es trotzdem, denn in der vergangenen Woche hat das Abgeordnetenhaus die Verlängerung des Notstands abgelehnt, womit der Lockdown in der kommenden Nacht ausgelaufen wäre. Vertreter der Opposition sehen im Vorgehen der Regierung deshalb auch eine unzulässige Umgehung des Parlamentsbeschlusses. Die Corona-Einschränkungen sollen nun in Tschechien für weitere 14 Tage gelten. In dieser Zeit, das haben die Regionalchefs zur Bedingung gemacht, soll es neue Verhandlungen mit der Regierung geben, etwa über Modifikationen des Lockdowns, über ein Datum für die Öffnung der Schulen und über ein gesondertes Pandemiegesetz.
Peter Lange. Es ist 18.23 Uhr gleich. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Keine 6 Wochen ist es her, dass die US-Senatoren im Kapitol in Washington um ihr Leben bangen mussten. Ein wütender Mob hatte das Gebäude gestürmt. 5 Menschen kamen ums Leben. Der damalige US-Präsident Trump hatte die Masse vorher in einer Rede angestachelt und während des Sturms nichts getan, sie zu beruhigen. Deshalb wollten die Demokraten im US-Senat den früheren Präsidenten nachträglich aus dem Amt entfernen, doch die notwendige 2/3-Mehrheit kam nicht zustande. Trump wurde gestern Abend deutscher Zeit freigesprochen. Thilo Kössler in Washington. Warum stehen 43 republikanische Senatoren immer noch hinter Trump?
Ich glaube, Herr Panning, dass der Freispruch Donald Trumps gezeigt hat, wie groß sein Einfluss auf diese Partei immer noch ist. Die Trumpisten haben bei den Republikanern das Sagen. Die Traditionalisten sind ins Hintertreffen geraten. Ich denke, es sind 2 Motivstränge, die Ihre Frage beantworten. Auf der einen Seite, wir haben es von Chuck Schumer gehört, ist die Loyalität zu Trump höher als die Loyalität zum Land, wie er formuliert hat, und zur Verfassung. Und zum Zweiten geht es einfach um die Angst um den Machtverlust und das Aus der eigenen politischen Karriere. Donald Trump hat immer damit gedroht, und er hat es ja auch immer so gehalten, Abweichler politisch kaltzustellen. Und das geht mit dem System der Vorwahlen ganz hervorragend.
Von Trump hatte man ja verhältnismäßig lange nichts mehr gehört. Was hat er jetzt zu seinem Freispruch gesagt?
Also das eine, das kennen wir schon. Er hat wieder von einer Hexenjagd gesprochen. Er hat gesagt, das ist die größte Hexenjagd, Witch Hunt in der Geschichte des Landes. Und er hat erneut betont, seine Bewegung, Amerika wieder groß und wunderbar zu machen, wie er gesagt hat. Diese Bewegung stehe erst am Anfang. Das klingt bedrohlich und das ist auch so gemeint. Donald Trump setzt auf seine fanatisierten Anhänger, die zu allem bereit sind. Wir haben das gesehen am 6. Januar. Und ich denke, das war bestimmt nicht der letzte massive Angriff auf die Demokratie. Zumal ja auch das Impeachment-Verfahren hat es gezeigt, keine politischen Konsequenzen gefolgt sind. Und Donald Trump hat nach wie vor Ambitionen, nicht nur der Republikanischen Partei hineinzuregieren, sondern noch einmal anzutreten im Jahr 2024.
Sie sagen, keine politischen Konsequenzen für Trump. Muss er noch strafrechtlich mit Konsequenzen rechnen?
Ein Kläger wird sich bestimmt finden, Herr Panik. Die Demokraten haben Ihnen eine gute Grundlage geliefert mit ihrer schlüssigen Beweiskette. Von The Big Lie, der großen Lüge des Wahlbetruges, über Stop the Steal, die Kampagne zum Stopp der Stimmenauszählung mit Wahlanfechtung, Gerichtsurteilen, Einschüchterung von Wahlleitern bis hin zum orchestrierten Sturm auf das Kapitol. Die Anklage der Demokraten, muss man sich allerdings fragen, lautete ja nur auf Aufwiegelung zum Aufstand. Man muss sich angesichts der schlüssigen Beweiskette, die die Demokraten vorgelegt haben, fragen, reicht das aus? Geht es am Ende nicht um viel mehr? Zum Beispiel um Verrat. Donald Trump hat ja nicht nur seinen Vizepräsidenten verraten, den Kongress, die Institutionen. Er wollte ja auch die 82 Millionen Biden-Wähler betrügen. Ich bin mir sicher, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und Georgia ermittelt ja bereits, die Staatsanwaltschaft dort ermittelt gegen Trump, weil er versuchte, den Wahlleiter zum Wahlbetrug zu animieren.
Es war bereits das zweite Mal, dass Trump in einem Amtsenthebungsverfahren freigesprochen wurde. Nach dem ersten vor einem Jahr, da stiegen seine Beliebtheitswerte. Ist das auch diesmal zu erwarten?
Nein, das glaube ich nicht. Viele Amerikaner haben schon einen Schreck bekommen, was sich da beim Verhalten von Donald Trump für Abgründe auftun. Die Umfragewerte sind auf einen Tiefpunkt gefallen. Seine Anhänger, aber da darf man sich nicht vormachen. Sie stehen wie ein Mann hinter ihm. Die Verehrung von Donald Trump zeigt geradezu kulthafte Züge. Er ist für sie viel mehr als der ehemalige Präsident. Er ist so eine Art Messias und sie folgen ihm bedingungslos, wie der 6. Januar gezeigt hat.
43 republikanische Senatoren haben für Trump gestimmt. Sie haben gesagt, es ging da auch um ihr politisches Überleben. In welchem Zustand sind die Republikaner, die Partei? Wie groß ist der Einfluss noch, den Trump auf die Partei hat?
Die Partei ist in einem erbärmlichen Zustand, glaube ich. Sie ist zutiefst gespalten. Die Trumpisten haben die Oberhand gewonnen. Sie weigern sich, einen Schnitt zu machen und sich vom Erbe Trumps zu befreien. Es ist deutlich geworden, dass die Partei von innen heraus nicht reformierbar ist. Sie haben sich von Donald Trump in Geiselhaft nehmen lassen. Sie haben alle Prinzipien über Bord geworfen. Die Partei hat sich dazu entschlossen, Verschwörungstheoretiker und QAnon-Fans aufzunehmen. Die republikanische Partei hat gewissermaßen eine Radikalisierungsautomatik eingebaut. Die Erneuerung aus sich selbst daraus erscheint unmöglich, solange die Partei Donald Trump so ergeben ist. Max Boot, ein konservativer, ein ehemaliges Mitglied der Republikaner, hat unlängst geschrieben, ein Publizist, das republikanische Haus muss bis auf die Grundfesten niederbrennen, bis es neu aufgebaut werden kann. Viele halten es für absolut erforderlich, dass es zu einer Neugründung einer Mitte-Rechts-Partei kommt. Man hört, dass es da schon Initiativen gibt.
Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler aus Washington und er kommentiert den Ausgang des Amtsenthebungsverfahrens auch und zwar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach Spanien, in die Region Katalonien. 5,6 Millionen Menschen sind dort heute zur Wahl aufgerufen und es geht um eine Richtungsentscheidung. Soll sich Katalonien von Spanien abspalten oder soll es so weitergehen wie bisher? Beide Lager lagen bis zum Wahltag ungefähr gleich auf. Klar ist schon jetzt, dass die Wahlbeteiligung deutlich geringer ist als bei der letzten Abstimmung wegen der Corona-Pandemie. Reinhard Spiegelhauer berichtet aus Spanien.
In Katalonien gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Kneipen und Restaurants dürfen nur für ein paar Stunden am Tag aufmachen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 200. Trotzdem sind die Wahllokale seit 9 Uhr offen. Er fühle sich sicher, sagt Joan.
Die Vorsichtsmaßnahmen sind in Ordnung. Es gibt Masken und Desinfektionsmittel. Es wird auf genug Abstand geachtet. Ich denke, man kann vertreten, dass die Wahl stattfindet.
Im Vorfeld hatte es heftige Kritik gegeben. Mehr als 30.000 ausgeloste Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wollten die Aufgabe nicht übernehmen, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Gut 20.000 Menschen, vor allem aus Risikogruppen, hatten mit ihrer Beschwerde gegen die Berufung Erfolg. Trotzdem sei es gelungen, alle Wahllokale korrekt zu besetzen, so der katalanische Minister für institutionelle und Außenbeziehungen. Unsere erste Bilanz ist sehr positiv. Trotz der Pandemieproblematik und der zahlreichen Eingaben haben wir die gleiche Anzahl von Wahllokalen öffnen können wie bei der letzten Wahl 2017. Trotzdem bleibt die große Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. 2017 auf dem bisherigen Höhepunkt der Unabhängigkeitsdebatte hatte es eine Rekordwahlbeteiligung von 82% gegeben. Am frühen Nachmittag lag sie etwa 12 Prozentpunkte niedriger. Wahlexperten rechnen damit, dass eine niedrige Wahlbeteiligung das separatistische Lager stärkt. Denn in Umfragen vor der Wahl haben besonders Wählerinnen und Wähler der entsprechenden Parteien angegeben, sie würden in jedem Fall wählen gehen. Deshalb rief der Spitzenkandidat der für den Verbleib in Spanien eintretenden Partei Ciudadanos heute seine Anhänger dazu auf, unbedingt auch wählen zu gehen. Gerade in Katalonien müssen alle, die wollen, dass Katalonien ein Teil Spaniens bleibt, zur Wahl gehen. Wenn wir einen Politikwechsel wollen, eine Politik der Verständigung, dann müssen alle Konstitutionalisten wählen gehen. Die vergangenen Jahre in Katalonien waren von einem politischen Stillstand geprägt und das nur zum Teil wegen der Corona-Pandemie. Viele Wählerinnen und Wähler erhoffen sich vom Wahlergebnis nun mehr Klarheit, auch Unabhängigkeitsbefürworter wie Brigitte. Für die Unabhängigkeitsbefürworter und für die Gegner, dass es einen klaren Weg zeigt, den Katalonien gehen will. In den Wochen vor der Wahl hatte es Spekulationen gegeben, die linksorientierten Unabhängigkeitsbefürworter von Esquerra Republicana könnten mit der in Umfragen überraschend starken sozialistischen Partei ein moderates Bündnis eingehen. Eine Regierung aus gemäßigten Separatisten und dem regionalen Ableger der in Madrid regierenden Sozialisten also. Zuletzt hatten allerdings Vertreter aller separatistischen Parteien ein Manifest unterzeichnet, in dem sie kategorisch ablehnen, in irgendeiner Weise mit den Sozialisten zu paktieren.
Reinhard Spiegelhauer berichtete über die Wahl in der spanischen Region Katalonien. In Japan gibt es immer wieder größere Erdbeben und vergessen, dass vor knapp 10 Jahren fast 20.000 Menschen kamen in der Region Fukushima durch das Erdbeben und einen dadurch entstandenen Tsunami ums Leben. In einem Atomkraftwerk kam es zum Super-GAU. Gestern hat in der Region wieder heftig die Erde gebebt. Experten sprechen sogar von Nachwirkungen des Bebens von vor 10 Jahren. Diesmal gab es zum Glück keine Toten, aber über 150 Verletzte. Katrin Erdmann dazu aus Tokio.
Viele Sekunden bebt am späten Sonnabendabend die Erde in Japan. Der Sender AP zeigt Bilder aus einer Badewanne. Das Wasser schwappt über. Ein Mann ruft, ein Erdbeben, wenn er in der Wanne sitze, sei nicht gut. Und dies sei ein starkes. In einer Bar rutschen die Gläser und Getränke von der Theke. Alle merken es sofort, das Beben ist stärker als alle anderen in den vergangenen Monaten und Jahren. Die Agentur Reuters zeigt Bilder aus Iwaki, rund 30 Kilometer südlich von Fukushima. Aus Häusern sind Ziegel herabgefallen. Dieser 17-jährige Student sagt, es war wie eine Explosion, es hat richtig doll gewackelt und all unser Geschirr ist runtergefallen und zerbrochen. Dass jetzt, fast 10 Jahre nach dem schweren Seebeben und Tsunami, die Erde erneut so unruhig ist, sei nichts Ungewöhnliches, sagten japanische Experten im Anschluss an die gestrige Erschütterung. Sie rechnen auch in den kommenden Tagen mit weiteren Nachbeben. Diese Frau ängstigt das. Ich habe Angst vor weiteren Erschütterungen. In rund 900.000 Haushalten fiel der Strom aus. Viele hatten auch kein Wasser und mussten notversorgt werden. Notunterkünfte wurden eingerichtet. Einige suchten dort Schutz und verbrachten die Nacht dort. Für diesen 65-Jährigen wurden alte Erinnerungen wach. Es war wirklich sehr stark. So etwas hatten wir lange nicht. Es erinnert mich an den 11. März 2011. Damals kamen durch den vom Seebeben ausgelösten Tsunami fast 20.000 Menschen ums Leben. Tausende verloren ihre Heimat. In dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu 3 Kernschmelzen. Eine Tsunami-Warnung gab es dieses Mal nicht. Auch soll es keine Unregelmäßigkeiten in Atomkraftwerken gegeben haben, hieß es von der zuständigen Regulierungsbehörde. Der Atomkraftbetreiber von Fukushima, TEPCO, meldete, es sei ein wenig kontaminiertes Kühlwasser ausgelaufen. Die Strahlenbelastung sei jedoch sehr gering. An den Bahnstationen an der Ostküste mussten die Passagiere Geduld mitbringen. Mehrere Linien sind unterbrochen. An einem Streckenabschnitt hatte es einen Erdrutsch gegeben. Japan gehört zu den am meisten gefährdeten Erdbebenregionen der Welt, weil vor der Pazifikküste gleich 4 tektonische Platten aufeinandertreffen.
Katrin Erdmann aus Japan und jetzt um 18.34 Uhr Zeit im Deutschlandfunk für den Sport und Astrid Rawohl.
Die Frankfurter Eintracht zeigt in der Fußball-Bundesliga aktuell wieder, warum sie das Zeug hat, auch mit der europäischen Konkurrenz mitzuhalten. Die Partie heute gegen den 1. FC Köln sah Martina Knief.
Die Siegesserie der Frankfurter Eintracht hält an und es war abermals eine sehr reife Leistung des Teams von Trainer Adi Hütter. 2:0 hieß es am Ende gegen den 1. FC Köln und damit waren die Kölner noch gut bedient, denn gerade in der ersten Halbzeit nach 45 Minuten stand es 0:0, spielten sich die Frankfurter schon sehr, sehr gute Tormöglichkeiten heraus. Einzig, sie konnten den Ball nicht im Kasten unterbringen. Im zweiten Durchgang klappte es. André Silva, natürlich war der Portugiese zur Stelle in der 57. Minute markierte er mit seinem 18. Saisontor das 1:0 für die Frankfurt. Und nach einer Ecke von Kostic war Even Ndika per Kopf zur Stelle. 79. Minute 2:0. Die Frankfurter taten nicht mehr viel. Die Kölner waren in der Offensive überhaupt nicht zu sehen. So gewinnt Frankfurt am Ende gegen den 1. FC Köln hochverdient mit 2:0.
Und aktuell läuft auch noch eine Partie, und zwar die zwischen dem VfL Wolfsburg und der Borussia aus Mönchengladbach. Da steht es 0:0, 33 Minuten sind gespielt. Das Abfahrtsteam im Deutschen Skiverband stand wegen wenig aussichtsreicher Perspektiven schon auf der Kippe. Dass sich aber Geduld lohnt, bestätigte heute die Silbermedaille von Andreas Sander in der Abfahrt bei den Skiweltmeisterschaften in Italien. Martin Raspe.
Was für ein Rennen, was für ein Ergebnis für Andreas Sander in der WM-Abfahrt. Der 31-Jährige aus Ennepetal holt die nächste Silbermedaille für das deutsche Skiteam und fährt auf Rang 2. Und fast wäre er sogar Weltmeister geworden. Nur die Winzigkeit von einer Hundertstel Sekunde trennte Sander vom Sieger und neuen Weltmeister, dem Österreicher Vincent Kriechmeier. Der holte sich nach Gold im Super-G seinen zweiten WM-Titel in Cortina. Bronze ging an Beat Feutz aus der Schweiz. Für Andreas Sander aber war es das erste Mal überhaupt, dass er aufs Podest fuhr. Ohne Chance auf Medaillen, die anderen deutschen Rennläufer, keiner von ihnen kam unter die besten 10. Romet Baumann, der Silbermedaillengewinner des Super-G, stürzte im Zielraum und verletzte sich im Gesicht. Die Verletzungen sollen aber nicht schwerwiegend sein.
Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat bei der Heim-WM in Altenberg auch im Viererbob triumphiert. Philipp Hofmeister.
Es war die erträumte, die erhoffte und irgendwie ja auch die erwartete nächste Triumphfahrt des Francesco Friedrich, der sich auf seiner Hausbahn in Altenberg zum Doppelweltmeister krönte. Nach dem Sieg im kleinen Schlitten fuhr der Sachse auch im Vierer in seiner eigenen Bobwelt. Nach 4 Läufen im winterlichen Erzgebirge hatten Friedrich und seine Anschieber 79 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Benjamin Mayer. Für Francesco Friedrich ist es das 4. WM-Gold in Serie in der Königsdisziplin und der 11. Weltmeistertitel insgesamt. Viel dominanter geht es nicht. Über Bronze darf sich das Team um Johannes Lochner vom Königssee freuen. Der dritte große deutsche Schlitten mit Christoph Hafer an den Lenkseilen wurde Sechster.
Das deutsche Biathlon-Team wartet bei den Weltmeisterschaften in Slowenien noch auf sein Erfolgserlebnis. Schuldgefühle inzwischen bei den Männern, Enttäuschung bei den Frauen. Thomas Kunze.
Auch die Verfolgungsrennen brachten nicht die erhoffte Befreiung im deutschen Team und das, obwohl die Medaille zumindest bei den Frauen greifbar nahe war. Dennis Herrmann nämlich teilte sich ihr Rennen gut ein und hatte beim letzten Schießen sogar die Chance auf Silber. Dann aber blieben in diesem Stehendanschlag 2 Scheiben stehen und Herrmann fiel auf Rang 8 zurück. Besser machten es Franziska Preuß und Vanessa Hinz, die auf den Plätzen 5 und 6 über den Zielstrich gingen. Den Sieg holte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff, die im dritten Rennen den dritten Titel holte. Bei den Männern zuvor ging es aus deutscher Sicht ohnehin nur um Schadensbegrenzung. Arndt Peiffer verbesserte sich zwar von Platz 36 auf Rang 20, 4 Strafrunden aber sind trotzdem zu viel. Die Goldmedaille hing nach einem super souveränen Rennen am Ende um den Hals des Titelverteidigers Emilia Jacquelin aus Frankreich.
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein peilt mit Peking 2022 ihre dann 8. Olympiateilnahme an. Aktuell war sie bei den Weltmeisterschaften in Heerenveen unterwegs. Holger Gerska.
Wie schon im Massenstartrennen gestern, als sie 9. wurde, reichte es auch über 5000 Meter mit Platz 10 zu einem Top-10-Resultat für die knapp 49-Jährige. Gemessen am Alter natürlich ein herausragendes Resultat. Sie blieb knapp über 7 Minuten. Natürlich hatte sie keine Chance im Kampf um die Medaillen. Irene Schouten aus den Niederlanden als neue Weltmeisterin verpasste den Bahnrekord nur knapp. Sie bezwang damit die Weltrekordlerin Natalia Voronina aus Russland. Aber Claudia Pechstein lieferte ein sehr ausgeglichenes Rennen. Die Rundenzeiten beinahe identisch, nur zwischen Kilometer 3 und 4 hatte sie ein paar Probleme. Am Ende steigerte sie sich noch. So fehlten nur etwa 3 Sekunden, um am Ende Siebte zu werden. Das wäre natürlich ein spektakuläres Resultat gemessen an ihren Rückenproblemen während dieser Woche und an ihrem Alter.
Alexander Zverev steht nach seinem 50. Sieg bei einem Grand-Slam-Tennisturnier im Viertelfinale der Australian Open. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann sein Achtelfinalduell gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 7:6 und 6:3. Zverev kämpft nun gegen Titelverteidiger Novak Djokovic um den Halbfinaleinzug in Melbourne. Und die Olympiahoffnungen der deutschen Wasserballer haben einen herben Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag zum Auftakt der Olympia-Qualifikation in Rotterdam. Gastgeber Niederlande überraschend mit 10:11. Und mehr Sport am Sonntag gibt es dann gleich hier im Deutschlandfunk ab 19:10 Uhr.
Dankeschön, Astrid Ravohl aus unserer Sportredaktion. Und Dankeschön auch an Sie für Ihr Interesse an den Informationen am Abend. Mein Name ist Jonas Panning.